Ich habe dieses Lied ausgesucht, weil ich dachte, es ist eigentlich eine gute Vorlage für den Einstieg in den ersten Petrusbrief. Und den ersten Petrusbrief wollen wir uns in den nächsten Monaten, es zieht sich wahrscheinlich hin bis Februar, März, betrachten. Und das ist irgendwie das Thema vom ersten Petrusbrief. Der Christ lebt im Spannungsfeld von zwei Zeiten, beziehungsweise im Spannungsfeld von zwei Welten. Der Christ ist einerseits noch in dieser Welt, aber er ist nicht mehr von dieser Welt, so sagt Jesus. Und jetzt hat der Petrus zum Thema, wie können wir als Christen in dieser Spannung leben? Einerseits in dieser Welt zu sein, aber nicht mehr von dieser Welt. Das gibt ja eine gewisse Spannung. Darum geht es schwerpunktmäßig in diesem Brief. Noch ein paar Gedanken zur Einleitung. Als der Petrus diesen Brief schrieb, da war er kein Jungspund mehr, wie zu der Zeit, als er mit Jesus durch das Land gezogen ist, durch das Land Israel, sondern jetzt schreibt er diesen Brief ungefähr 30 Jahre später. Er ist ein gereifter alter Mann geworden. Und er beginnt seinen Brief folgendermaßen. Ihr habt jetzt Zeit, den ersten Petrusbrief aufzuschlagen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Und man fragt sich, an wen richtet sich dieser Brief? Petrus schreibt ihn an die Fremdlinge der Zerstreuung in der Diaspora. Und zwar in der weiten Gegend der heutigen Türkei. 5 Provinzen werden aufgelistet, die liegen alle heute in dieser weiten Gegend der Türkei. Manche Ausleger denken, dass der Petrus hier an die zerstreuten, gläubig gewordenen Juden denkt, die da und dort eine Synagoge haben und gläubig geworden sind und jetzt in der Gemeinde. Aber das ist meiner Meinung nach schwierig zu denken. Damit müsste der Paulus jetzt an einen Teil der Gemeinde schreiben, an einen kleinen Teil, wo die doch schon Jahrzehnte zusammenleben in der Gemeinde. Also an die gläubig gewordenen Juden innerhalb der Gemeinde. Ich glaube, der Petrus spricht hier in einem übertragenen Sinn. Christen in dieser Welt sind wie Fremdlinge in der Zerstreuung. Das ist ja heute auch so. Die Christen, die leben zerstreut auf der ganzen Welt. Wenn du heute in ein anderes Land reist, dann musst du die Christen dort erst einmal suchen. Da gibt es in dieser Gemeinde vielleicht welche. Eine kleine Gemeinde, 30 Kilometer weiter, ist wieder eine Stadt. Da gibt es auch wieder Christen, die du dort finden kannst. Aber sie sind noch nicht zusammen, wie wir einmal im Himmel zusammen sein werden. Sogar in Traunreuth gibt es mehrere Gemeinden. Und die sind noch nicht zusammen, wie sie im Himmel einmal zusammen sein werden. Der Petrus würde heute Morgen zu dir sagen, du bist ein Fremdling in Bayern. Sogar wenn du in Bayern geboren bist. Bayern ist nicht deine wirkliche Heimat, denn du wohnst nur eine vorübergehende Zeit hier. Es wartet eine bessere Heimat auf dich, und du fragst, besser als Bayern? Und der Herr sagt, ja, besser als Bayern. Ich habe jetzt ein paar Verse einfach an der Wand. Der Paulus sagt, wir wissen, dass solange wir in diesem Leib wohnen, wir nicht daheim sind bei dem Herrn. Das heißt, solange du in deinem Körper wohnst, in dem du jetzt drin steckst, in diesem Körper, der alt wird, wo die Haut faltrig wird, wo deine Haare grau werden, wo deine Gelenke klapprig werden, solange du in diesem Körper drin steckst, bist du nicht daheim. Solange bist du jetzt noch Fremdling. Ich ertappe mich ja schon manchmal, dass ich mich hinstelle und mit einem gewissen Stolz sage, ich bin ein Bayer. Aber ich habe mich noch nie oder ganz selten ertappt, dass ich mich hingestellt hätte und gesagt hätte, ich bin ein Himmelsbürger. Und dass ich ein Himmelsbürger bin, ist viel mehr Wahrheit, als dass ich ein Bayer bin. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid zwar noch in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Christen leben in zwei Welten. Mit dem ersten Kommen von Jesus ist eine Welt in unsere Welt hineingebrochen. Und jetzt seither leben wir in zwei Welten. Da sagt Jesus, die eine Welt, das ist dieser eine Kreis, da sagt er, ihr seid noch in dieser Welt. Aber ihr gehört eigentlich schon zu einer anderen. Und diese andere, die wird beschrieben in Epheser 2, Vers 6. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wenn du gläubig geworden bist, dann bist du durch die Auferstehung von Jesus und durch seine Himmelfahrt schon im Geiste mitversetzt in diese neue Welt. Im Geiste bist du schon dort, aber körperlich bist du noch in der anderen Welt. Und jetzt leben wir in zwei Welten und das bringt Spannung mit sich. Das gibt uns einerseits Vorrechte, aber es schafft auch Spannungen bis hin zum Leiden. Denn wir leben noch in dieser Welt, aber wir gehören schon zu einer anderen. Und diese beiden Kreise wirken jetzt auf dein Leben ein. Und der eine Kreis zieht dich auf seine Seite und der andere Kreis zieht dich auf seine andere Seite. Im Galaterbrief sagt der Paulus, Fleisch und Geist streiten miteinander. Das Fleisch will essen, das Fleisch will begehren, das Fleisch sieht all die Dinge, die es in dieser Welt gibt und der Geist, der will beten. Und der Geist will am liebsten schon bei Jesus sein. Petrus schreibt einen Brief an die Fremdlinge in dieser Welt. Fremdlinge sind Menschen, die dort, wo sie wohnen, eigentlich sich fremd fühlen. Weil wir haben hier keine Aufenthaltsgenehmigung auf Dauer, nur für eine gewisse Zeit. Das ist der Hintergrund vom Petrusbrief. In Indien gibt es eine Brücke, die hat einer entdeckt. Da steht drauf, geh rüber, aber bau nicht dein Haus darauf. Die Welt, in der du lebst, ist eine Brücke. Und hier sagt Jesus, geh drüber, aber bau nicht dein Haus darauf. Denn es ist nicht deine Heimat. Und auf diesem Hintergrund möchte ich jetzt die Verse 3 bis 9 lesen im ersten Petrusbrief. Wer eine Bibel hat, möchte ich herzlich einladen dazu, dass er mitliest. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, dir jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das noch doch durchs Feuer erprobt werden wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. Ist man von Petrus gar nicht gewohnt, dass er solche Sätze schreibt? Am Ende des Petrusbriefes lesen wir auch, dass er den Brief gar nicht selber geschrieben hat, sondern diktiert an einen Silvanus, der ein Grieche war und der das wahrscheinlich gut übertragen und übersetzen konnte. Aber dieser Vers hier sagt, oder diese Verse sprechen von einer lebendigen Hoffnung. Und diese Hoffnung zieht sich durch den ganzen Text durch. Und so möchte ich diesen Text überschreiben: Mit hoffen wir das Beste. Und ich hoffe, ihr versteht den Satz richtig. Ich sage das jetzt nicht so, wie wir das so manchmal belanglos dahin sagen, na ja, dann hoffen wir halt mal das Beste. Nein, der Vers oder dieser Satz sagt, hoffen wir das Beste. Und nicht hoffen wir das Zweitbeste. Denn wenn wir das Beste hoffen, dann ist unsere Hoffnung gewiss. Wenn wir nur die zweitbesten Dinge hoffen, dann ist unsere Hoffnung immer schwammig. Hoffen wir das Beste. Was hoffen wir denn? Auf was hoffst du denn? Was ist deine Hoffnung? Vielleicht hoffst du auf weiße Weihnachten. Vielleicht hoffst du, dass du deine Schulaufgabe nächste Woche nicht vermasselst. Dass dein Auto wieder durch den TÜV kommt. Dass Bayern vielleicht nächstes Jahr wieder einen Champions League-Pokal gewinnt. Vielleicht hoffen einige, dass die deutsche Wirtschaft stabil bleibt. Manche, die heiraten, die hoffen auf eine erfüllte Ehe. Ältere hoffen vielleicht, dass sie nicht irgendwann mal ein Pflegefall werden. Wir hoffen oft bis zuletzt. Und doch müssen wir die meisten von diesen Hoffnungen begraben. Und die Hoffnung, von der der Petrus hier spricht, ist eine ganz andere. Er spricht von einer Hoffnung, die nicht irgendwann mal stirbt, sondern er spricht von einer lebendigen Hoffnung, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Was ist anders an dieser Hoffnung? Wenn diese Hoffnung lebt, dann wird sie wachsen und nicht sterben. Dann wird sie nicht enttäuscht. Dann wird sie nie begraben. Und zwei Gründe gibt der Petrus dafür an. Er sagt, diese Hoffnung ist anders, denn sie ist von oben geboren. Unsere Hoffnungen, die sind oft von unten geboren. Die sind menschlich. Aber diese Hoffnung ist von oben geboren. Und das Zweite, was er sagt, diese Hoffnung ist besiegelt durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. So sicher wie Jesus aus den Toten auferstanden ist, so sicher ist die Hoffnung der Gläubigen. Wenn wir die Kreise nochmal anschauen, wenn du jetzt in dieser Welt lebst, dann heißt das Sprichwort ganz oft, Hoffen und Harren macht uns zum Narren. Aber wenn du schon in der anderen Welt lebst, dann kann man mit Römer 5 sagen, und in dieser unserer Hoffnung werden wir nicht beschämt. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das ist keine Hoffnung, wo wir sagen, hoffen wir mal, sondern die ist sicher. Und deswegen dürfen wir mit Petrus sagen, hoffen wir das Beste. Hoffen wir auf das, was in Erfüllung geht und nicht auf das, wo wir nicht genau wissen, ob es jetzt in Erfüllung geht oder nicht. Jetzt möchte ich diese Hoffnung noch ein bisschen anschauen, wie sie in den Versen 4 bis 9 beschrieben wird. Vers 3 heißt es, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, es geht von seinem Erbarmen aus, wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, und sie ist besiegelt durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wohin zielt jetzt diese Hoffnung? Was für ein Ziel hat sie? In Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Das Erste, was wir hier sehen, ist, du hast ein sicheres Erbe im Himmel. Immer vorausgesetzt, du bist gläubig. Du hast ein sicheres Erbe im Himmel. Haben wir vor ungefähr 1,5 Wochen ein Buch gekauft und da steht in der Einleitung der allererste Satz von diesem Buch. Da heißt, was wird in 300 Millionen Jahren das Einzige sein, was zählt? Überleg dir mal diese Frage. Was wird in 300 Millionen Jahren das Einzige sein, was zählt? Was wird dann wichtig sein? Wie viel Geld du verdient hast, was du für ein Auto gefahren hast, wie du im Betrieb aufgestiegen bist. Was wird in 300 Millionen Jahren zählen? In diesem Buch geht es erst einmal um den Gedanken, was dann zählt, ist, ob du im Himmel oder in der Hölle bist. Aber dieser Text sagt noch was anderes. Was dann zählen wird in 300 Millionen Jahren, das ist dein Erbe. Warum wird dein Erbe zählen? Weil dieses Erbe unvergänglich ist. Es vergeht einfach nicht. Und deshalb darfst du dich heute schon, wie Vers 6 sagt, jubelnd drüber freuen. So viel Jubel sehe ich jetzt nicht bei uns. Jetzt haben wir so ein gigantisches Erbe im Himmel und wir sitzen da, na ja, hab's gehört. Ein Erbe kannst du dir nicht erarbeiten. Du kannst es nur empfangen und ein Erbe kannst du auch nicht selber bewahren, zumindest nicht das himmlische Erbe. Im Psalm 16, Vers 5 sagt der Psalmist, der Herr ist mein Erbe und mein Becherteil. Und dann sagt er, du sicherst mir mein Los. Los ist das gleiche Wort wie Erbe, das, was mir zufällt. Du sicherst mir mein Los. Dieses Erbe wird im Himmel aufbewahrt für dich. Und es ist gut so, dass es dort aufbewahrt wird. Der John Newton, das war der Dichter von dem Lied Amazing Grace. Oh, Gnade Gottes, wunderbar, glaube ich, so heißt es auf Deutsch. Der hat einmal einen Traum gehabt, der hat ihn einerseits erschreckt, aber andererseits auch sehr ermutigt. Er war auf dem Boot, auf dem großen Schiff draußen auf dem weiten Meer und plötzlich fährt ein strahlender Engel herab vom Himmel, hält einen Ring in seiner Hand und sagt zum John, da nimm diesen Ring, solange du diesen Ring trägst, wirst du glücklich und wird deine Seele sicher sein. Und der John steckt sich diesen Ring an seinen Finger und ist glücklich, diesen Ring zu haben. Einige Zeit später, nicht lang danach, steigt aus dem Meer ein böser Geist herauf, heißt es. Das hat er geträumt, ne? Ein böser Geist herauf. Und der sagt, ah, das mit dem Ring, das ist nur Einbildung und Blödsinn. Wie kannst du nur so einen Schmarrn glauben? Und der John hadert mit diesem Geist. Und er bringt ihn schließlich dazu, dass er den Ring wieder vom Finger abzieht und ihn ins weite Meer schmeißt. Und plötzlich steigen schreckliche Dinge aus der Tiefe heraus. Die Berge öffnen sich und werfen Lava aus. Das ganze Meer gerät in Bewegung. Und der John kommt in größte Not. Und es dauert eine Zeit lang und plötzlich kommt wieder dieser Engel vom Himmel herab, taucht in die Tiefe des Meeres ein, holt den Ring wieder heraus und hält diesen Ring jetzt dem John wieder vor die Augen und sagt, nun bist du sicher, John, ich habe den Ring gerettet. Und jetzt wollte der John gerade sagen, gib ihn mir, damit ich ihn wieder an meinen Finger stecke. Und der Engel sagt, nein, nein, du verstehst es nicht, den Ring zu bewahren. Und der Engel fliegt wieder hinauf mit dem Ring in seiner Hand in den Himmel, weil er dort in der Gegenwart Gottes sicher ist. Genauso sicher ist dein Erbe im Himmel. Und zwar, weil es in der Gegenwart Gottes ist und nicht bei dir. Wenn es bei dir wäre, dann hättest du es schon verloren. Vers 4 sagt von diesem Erbe, es ist erstens unvergänglich. Das heißt, es ist unzerbrechlich, es geht nicht kaputt, es ist gegen die Zeit versichert. Dann heißt es ist unbefleckt. Wie viele Erbschaften, die wir machen hier auf der Erde, sind befleckt, besudelt durch irgendwelche Erbstreitereien und Intrigen, die da laufen. Jedes Erbe auf der Erde ist befleckt. Das Volk Israel hat das verheißene Land Kanaan geerbt von Gott. Aber schaut mal dieses Land an, wie besudelt und befleckt Israel ist. Das Erbe im Himmel ist ganz unverdorben, nicht mit irgendeinem Schmutz besudelt. Dann sagt er, es ist unverweltlich. Das heißt, es verliert nie an Schönheit und es verliert nie an Wert. Auf der Erde kannst du erben und das Geerbte hat plötzlich einen Werteverlust oder du kannst selber dein Erbe nicht mehr erhalten. Aber das Erbe im Himmel ist gut aufbewahrt. Der Himmel ist der sicherste Ort im ganzen Universum. Das ist das Erste. Du hast ein sicheres Erbe im Himmel. Aber genauso, sagt der Petrus jetzt, wie das Erbe im Himmel aufbewahrt werden muss, genauso muss der Erbe bewahrt werden auf der Erde. Was nützt es, wenn du das tollste Erbe im Himmel aufbewahrt bekommst, wenn du aber als Erbe irgendwie drauf gehst? Dann kannst du dein Erbe nie antreten. Also nicht nur das Erbe im Himmel wird bewahrt, sondern auch der Erbe auf der Erde. Verse 5 bis 7. Vers 4 sagt, unser Erbe ist aufbewahrt im Himmel. Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. An unser Erbe im Himmel kommt keiner dran, es ist unantastbar. Aber du auf der Erde hier wirst angetastet. Und zwar manchmal ganz massiv. Zum Beispiel Vers 6 durch Anfechtungen oder Vers 7 durch Feuerproben. Aber bei dem allen werden wir bewahrt, Vers 5. Es wird nicht unbedingt unser Körper bewahrt. Das müssen heute tausende Christen am eigenen Leib erfahren. Aber es wird dein Glaube bewahrt. Und der Glaube ist wichtig, weil der Glaube ist die einzige Bedingung zum Eingang in den Himmel. Deswegen muss nicht unbedingt dein Körper bewahrt werden, aber dein Glaube. Weil es nur einen Weg gibt zu deinem Erbe und das ist der Glaube. Die Frage ist, wirst du deinen Glauben bewahren? Und die Antwort ist nein. Du wirst ihn nicht bewahren. Vielleicht ist der Petrus an dieser Stelle, als er das hier geschrieben hat, im Geist 30 Jahre zurückgegangen. Als er mit Jesus in Jerusalem saß. Und das, wo Jesus in Lukas 22, wo wir das nachlesen können, zu Petrus spricht und sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Das tut der Petrus jetzt mit diesem Petrusbrief, er stärkt seine Brüder. Petrus aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und dann erlebt der Petrus nur ein paar Stunden später, wie all das genau so eintrifft, wie es Jesus vorausgesagt hat. Und dann wird er dreimal gefragt, ob er diesen Jesus kennt. Und Petrus sagt jedes Mal, ich kenne diesen Mann nicht. Und beim dritten Mal verflucht er ihn. Petrus spricht dann, lesen wir in Vers 60, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald werden ja noch Rede, Dekrete der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Das war eine Feuerprobe. Und der Petrus ist glatt durchgefallen, nicht bestanden. Und die Frage ist, warum ist der Petrus nicht vom Glauben abgefallen? Warum schreibt er 30 Jahre später noch diesen Brief? Warum ist der Petrus noch dabei? Wenn wir heute den Petrus fragen würden, dann würde er sagen, nur aus einem Grund, weil der Herr Jesus für mich gebetet hat, dass mein Glaube nicht aufhört. Weißt du, du bist so schwach, du kannst nicht mal deinen Glauben bewahren. Wir müssen bewahrt werden. Aber der Herr bewahrt uns sogar den Glauben. Das Einfachste eigentlich. Unser Erbe im Himmel wird bewahrt und wir werden bewahrt auf der Erde für unser Erbe. Welche Liebe Jesus betet, glaubend schauen wir empor, seine Mittlerstimme redet für uns zu des Vaters Ohr. In den Himmel eingegangen, siegreich voller Herrlichkeit, bleibt sein Herz doch voll Verlangen, uns zu segnen alle Zeit. Jesus hört nicht auf, uns zu segnen, uns zu bewahren. Und die Folge ist Vers 6. Wir werden uns jubelnd freuen. Freu dich doch wenigstens ein bisschen, sag ich mir manchmal. Sitz zu Hause in meinem Büro vor meiner Bibel, bin müde, schlaf wieder ein, Kopf geht wieder runter und ich lese von der Freude, von der der Petrus spricht. Und ich sage mir dann, freu dich doch wenigstens ein bisschen. Das, was für dich aufbewahrt ist und die Kraft, die dich selber bewahrt hier auf der Erde, die ist so gigantisch. Aber die Freude wird ein bisschen getrübt durch Anfechtungen, sagt er, durch mancherlei Anfechtungen, die wir zu erdulden haben. Aber schaut mal, was der Petrus über diese Anfechtungen sagt. In Vers 6 sagt er, sie sind im Gegensatz zur himmlischen Freude nur für eine kurze Zeit. 300 Millionen Jahre ist auf alle Fälle länger wie 70 Jahre. Und wir sind eine ganze 70 Jahre angefochten. Wir haben immer noch genug Freude auf dieser Erde, oder? Nur eine kurze Zeit. Eben nur so lang, wie sie für uns notwendig und erträglich sind. Der Warren Wiersbe sagt, wenn Gott seine Kinder durch den Ofen führt, dann hält er auch immer sein Auge auf die Uhr und seine Hand auf den Temperaturregler. Dass wir durch den Ofen müssen, das ist notwendig, weil Gold geläutert werden muss und geprüft werden muss. Aber Gott hat dich in diesem Ofen im Blickfeld. Und er weiß, wie lange und wie viel du ertragen kannst. Dann sagt er, wenn es sein muss. Das heißt, oder wie die Elberfelder Bibel übersetzt, wenn es nötig ist. Das heißt, wir brauchen sie manchmal, diese Anfechtung. Warum brauchen wir sie? Vers 7 spricht von der Bewährung des Glaubens, das im Gold wie Gold geläutert wird. Für manche von uns ist es vielleicht erst noch wichtig, herauszufinden, ob ihr Glaube überhaupt echt ist. Da gibt es welche in der Gemeinde, die sind munter dabei, die sind am Sonntag schon da, machen vielleicht sogar einen Dienst, haben sich auch taufen lassen. Aber irgendwann kommt eine Krise oder eine Krankheit oder irgendetwas, womit man nicht gerechnet hat. Aber genau das bringt sie nicht tiefer in den Glauben hinein, sondern es bringt sie plötzlich vom Herrn Jesus weg. Und dann entdeckten sie, boah, dieser Glaube, mein Glaube war nicht echt. Das scheinbare Gold wurde geläutert, aber es stellte sich raus, dass es gar nicht echt war. So wie bei dem vierfachen Ackerfeld, die Hälfte von diesem Samen fällt irgendwo auf den Boden, wo es schnell aufgeht, wo man denkt, wow, da wächst was auf. Aber dann kommt die Sonne, die runterbrennt, oder dann kommen die Dornen und die Disteln. Keine Frucht. Es war doch nicht echt. Wenn es sein muss, manchmal ist die Anfechtung nötig auch für Gläubige, um uns in der Demut zu halten. Nicht alle Diener Gottes, es gibt viele große Diener, aber nicht alle Diener Gottes hatten gute Ehefrauen, die sie wirklich, die ihnen dienlich waren im Reich Gottes. Vielleicht ist der ungläubige Partner und du wirst ausgebremst in deinem Dienst und wirst gedemütigt dadurch, weil du nicht mehr so kannst, wie du eigentlich möchtest. Ich weiß nicht, ob du die Biografie von John Wesley kennt. John Wesley war ein erfolgreicher, wenn ich so sagen kann, Diener Gottes. Und er hat Massen zu sich gezogen und wirklich was bewegt im anglikanischen Raum. Aber vielleicht weißt du ja, dass der John Wesley eine schreckliche Frau hatte. Die Frau hat ihm das Leben schwer gemacht, wo es nur ging. Sie hat ihn blöd hingestellt in der Öffentlichkeit. Sie hat negative Briefe geschrieben über ihn. Sie hat seine Briefe geöffnet, die ihr nicht gefallen haben, hat sie weggeschmissen. Andere Briefe, die er an andere schreiben wollte, hat sie einfach abgeändert. Und der John war geplagt durch seine Frau. Ich kann das nicht alles beurteilen, aber vielleicht war diese Frau für John Wesley nötig. Vielleicht wäre er bei all seinem Erfolg überheblich geworden. Was bewirkt die Anfechtung bei dir? Macht dich die Anfechtung bitter oder besser? Was bewirkt die Anfechtung bei dir, dass du Gott mehr den Rücken zuwendest oder dass du dich mehr zu Gott hinwendest? Dann sagt er, diese Anfechtungen, die bewirken auch, dass wir traurig sind. Das kommt auch dazu. Manchmal Ärger, ärgerlich, manchmal Zweifel. Für den Moment sind sie uns nicht zur Freude. Dann müssen wir uns wieder auf das Eigentliche, auf den anderen Kreis ausrichten. Und dann sagt er, es sind mancherlei Anfechtungen. Das heißt, diese Anfechtungen sind ganz verschiedenartig. Die einen, die werden verleumdet und gemobbt in der Firma, die anderen werden krank, die anderen verlieren ihre Arbeitsstelle. Bei wieder anderen sind es die eigenen Kinder, die ihren eigenen Weg gehen und nicht mit Jesus. Und dann stecken wir drin. Unser erster Reflex bei diesen Dingen ist dann meistens, wie komme ich da wieder raus? Aber vielleicht wäre es besser, erst einmal zu fragen, wozu will Gott es jetzt gebrauchen? Das ist wie bei einer Operation. Wenn wir wissen, dass die Operation uns mehr Gesundheit und wieder mehr Stärke bringt, dann nehmen wir die Strapazen und die Schmerzen ja auch auf uns, oder? Nicht gern, aber wir nehmen sie auf uns. Im Jahr 1820, da wurde in Irland der Joseph Scriven geboren. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Joseph Scriven. Der ist aus einer wohlhabenden Familie gekommen, dem ging es echt gut. Hat sich ganz früh, in frühen Jahren, in ein wunderhübsches und frommes Mädel verliebt. Und dann ist ihm dieses Mädchen am Abend vor der Hochzeit ist auf tragische Weise ertrunken. Und der Joseph war verzweifelt, aber er orientiert sich wieder neu an Jesus und er verändert sein Leben in manchen Bereichen. Er wandert dann von Irland nach Kanada aus und lebt jetzt in Kanada und lernt dort wieder ein Mädchen kennen, mit 25 Jahren. Und sie wollen wieder heiraten, mit 25 Jahren, doch das Gleiche wie vorher. Am Tag vorher stirbt dieses Mädchen an einer Infektion. Und der Joseph ist geschockt und er hat Depressionen und er beschließt, nie mehr zu heiraten. Und mitten in diesem Prozess drin, wo er sich versucht, wieder auf den größeren Kreis auszurichten, stirbt seine Mama dann in Irland, in Dublin. Und was macht der Joseph? Joseph setzt sich an diesen Punkt hin und schreibt ein Lied. Das Lied hat den Titel »Welch ein Freund ist unser Jesus«. Und da heißt es in der zweiten Strophe, wenn des Feindes Macht uns drohet und manch Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst Gebet. Und dann sind wir mit Sorgen, wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. O, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Dieser Mann hat schwere Prüfungen durchgemacht, aber es hat ihn näher zu Jesus gebracht. Und wo unser Glaube echt ist, da wird er bewahrt und bewährt. Deswegen dürfen wir sagen, hoffen wir das Beste. Und ich möchte dir sagen, hoffe doch das Beste. Warum willst du das Zweitbeste hoffen? Erstens, du hast ein sicheres Erbe im Himmel. Zweitens, du hast eine bewahrende Kraft auf der Erde. Inmitten der Anfechtungen wird dein Glaube bewahrt und bewährt. Und drittens, du hast Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Vers 8 und 9. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Das Wort wenn in Vers 9 kann man genauso gut übersetzen mit weil. Weil ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Die Frage ist, wie können wir Jesus lieben, obwohl wir ihn nie gesehen haben? Das geht nur, weil Jesus nicht eine historische Gestalt ist, die irgendwann einmal gelebt hat, sondern weil er auferstanden und lebendig ist. Weil Jesus lebt, ist auch unsere Hoffnung lebendig. Wenn Jesus tot wäre, nicht auferstanden wäre, dann hätten wir keine Hoffnung. Und wenn wir sagen, hoffen wir das Beste, dann sagen wir damit, unsere einzige Hoffnung ist Jesus Christus. Ich habe keine andere. Wenn ich auf Selbsterlösung hoffen müsste, dann wäre ich arm dran. Und im Prinzip geht es dem Petrus jetzt am Ende des Abschnitts gar nicht mehr um das Erbe, sondern nur noch um den, der das Erbe austeilt, der das Erbe aufbewahrt und der auch den Erben bewahrt. Um den geht's. Und im Prinzip lieben wir ihn doch viel mehr als unser Erbe, oder? Er ist unser Erbteil. Er muss den ersten Platz einnehmen. Wie sagt der Psalmist im Psalm 16? Der Herr ist mein Erbteil. Oder im Psalm 73, wen habe ich im Himmel und dir ziehe ich gar nichts auf Erden vor. Zum Schluss noch eine Folie, die die Fisherman schon kennen, die auf der Freizeit dabei war. Ihr kennt die deutsche Grammatik, oder? Als ich in der Schule war, habe ich das so gelernt, die deutsche Grammatik. Ich, das ist die Bezeichnung für die erste Person. Du, das ist die Bezeichnung für die zweite Person. Und er, sie, es steht für die dritte Person. Das lernt man in der Schule und das lernt man in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Ich-Gesellschaft. Aber dann gibt es noch die himmlische Grammatik und da ist er die Bezeichnung für die erste Person. Die erste Person ist Jesus Christus. Er hat alles für dich getan, Er bewahrt für dich ein Erbe auf. Er bewahrt dich selbst auf der Erde. Er verdient es, die erste Person in deinem Leben zu sein. Du bist dann die zweite Person. Es ist dein Nächster und zuletzt komme ich als dritte Person. Erst dann geht es um meine Wünsche. Und es ist ein Vorrecht, wenn wir die himmlische Grammatik leben dürfen, weil die himmlische Grammatik viel schöner ist als die deutsche Grammatik. Die deutsche Grammatik vergeht, aber die himmlische Grammatik, die bleibt. Und nur diese Grammatik bringt uns wirklich tiefe Erfüllung und Befriedigung in unserem Leben. Hoffen wir das Beste. Das Beste, was du hoffen kannst, das ist das, was uns Petrus im ersten Kapitel zeigt von seinem Brief. Es geht hier nicht um ein paar gute Hoffnungen, sondern es geht um die gewaltige Dimension für dein Leben, um die gewaltige Dimension deiner Errettung. Du hast erstens ein sicheres Erbe im Himmel. Da kommt keiner dran. Du hast zweitens eine bewahrende Kraft auf der Erde. Inmitten der Anfechtungen wird sogar dein Glaube bewahrt und bewährt. Und du hast drittens Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Es geht nicht um ein paar gute Hoffnungen, sondern es geht um eine einzige, um eine lebendige Hoffnung. Und die ist allein begründet in Jesus. Und der andere große Apostel, der Paulus, der schreibt am Ende seines Lebens an den Timotheus, in 2. Timotheus 1, Vers 12, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Weißt du das auch? Amen.